ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallo ihr Lieben.
Hallo ihr Lieben und hallo Kim.
Hallo lieber Klaus. Wir hoffen, dass ihr alle eine gute Woche hattet, dass ihr alle gut durchgekommen seid.
Ja, jetzt ist ja doch schon die Adventszeit und da ist die Besinnlichkeit angesagt, obwohl man meistens den Eindruck hat, alle rennen in die Geschäfte kaufen. War auch noch Black Friday und weiß ich was alles.
Nutzt du sowas?
Ja, also ich gucke dann schon mal, ob es da denn mit 30% Reduktion was gibt. Muss mal aufpassen, weil die sind ja Schlawiner, die setzen vorher die Preise hoch und dann reduzieren dann wieder. Aber bei bestimmten Markenprodukten, da weiß man ungefähr, wie die Preise sind. Da kann man schon auch durchaus mal den einen oder anderen Fang machen. Aber es ist alles auch ein bisschen hektisch, muss man auch sagen.
Ja. Und ich gehöre ja leider auch zu denen, die wirklich immer so kurz vor 12 oder eigentlich kurz fast schon nach 12 Geschenke noch organisieren, weil ich das auch nicht so mag an Weihnachten Geschenke. Das ist so nicht so richtig meine Kernkompetenz. Also an Geburtstag oder ich mache sehr gerne Geschenke, aber Weihnachten, wo also alle müssen, klar, ich könnte es natürlich auch schon im Sommer besorgen.
Manche kaufen das ja wirklich schon das ganze Jahr über. Na, das würde ich auch nicht machen. Also so ein bisschen die Stimmung muss schon da sein. Ja, nur ist ja sowieso mal die Frage, was schenkt man?
Ja,
ne? Also die meisten Leute haben
für
ja alles.
Tatsächlich habe ich schon was.
Na siehst du, das ist doch
ganz
schön.
Schönes kleines. Musst jetzt nichts Großes für mich, weil du jetzt denkst, dass ich schon was für dich habe. Wenn du jetzt für mich losgehst, kann es auch was Kleines bleiben.
Naja, klein heißt ja nicht, dass es ein kleines Geschenk ist. Diamonds are the girl's best friends oder sowas. Ja, na, da werden wir uns mal alle miteinander überraschen.
Du sag mal, lass uns noch schnell die Gänse, den Gänse-Countdown machen.
Ja, ganz Nummer 4 und 5 ist jetzt doch schon verdaut.
Du hast immer noch Bock drauf, ne?
Ja, die sind aber auch so lecker.
Also, du bist wirklich für mich ein Phänomen.
Muss ich sagen, die sind so lecker, ja.
Ich kenne niemanden, der in einer Saison 6 Gänse weghaut.
Nur weiß ich nicht. Da müssen ja auch noch andere geben, die was essen.
Nee, kenne ich nicht. Ja, gut, einmal.
Aber das sind so alles, jetzt hat eine gute Freundin auch wieder traditionell eine Gans zu Hause gemacht. Also, das sind mittlerweile schon Rituale. Das kommt jedes Jahr wieder. Also, da ist jetzt nichts Besonderes an der Häufigkeit.
Das finde ich. Also, ich muss mir noch keine Gedanken. Ja, es strahlt so.
Fett ist ja
deine
gut.
Deine Bäckchen sind
genau,
sehr.
Ne? Ja, da. Also ich brauche da kein Botox, ich habe meine Gänse.
Der Promi-Anruf.
Du, apropos Botox, nein, Quatsch, apropos Freundin, apropos wirklich, das ist eine Freundin heute von uns beiden, die wir heute anrufen. Die
ganz besondere Frau, ja.
Ja, wirklich eine ganz besondere Frau, so eine Herzensfrau. Erstmal, wenn man sie auf der Bühne stehen sieht, wünsche ich mir immer, bitte, bitte sei meine beste Freundin.
Mhm.
Lass mich einfach nicht alleine in diesem Leben, weil wenn du neben mir bist, wenn du mit mir durchs Leben läufst, wird alles gut.
Ja, ich kenne sie auch schon so lange, schon als sie noch nicht so ein Star war wie jetzt, sondern so wirklich mit kleinem Publikum anfing, hat mich schon damals überzeugt und sie hat ja etwas Unverwechselbares und das werden wir ja gleich hören. Wir freuen uns, dass Gail Tufts bei uns ist. Absolutely Dinglish. Hello.
Ich freue mich mehr.
Nein, das geht gar nicht.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo, mein Schatz, wir haben uns gerade gegenseitig gesagt, wie toll wir dich finden. Also mehr freuen kannst du dich gar nicht auf uns, als wir auf dich.
Ich habe wirklich, was sehr toll ist, ich liebe euch beiden, individuell und kollektiv, you know.
Ja. Oh, das ist fein. Und wir lieben dich auch kollektiv und auch individuell. Also,
du, was die Welt braucht.
Klaus hat gerade gesagt, dass der dich sogar so lange kennt, also offensichtlich länger noch als ich, so lange kennt, dass zu Zeiten, als noch gar nicht so ein großes Publikum vor deiner Bühne saß.
Ja. Klaus war eine der Ersten mein zweite Show. Wo war das? Stücke-Theater.
Ja, Stücke-Theater, genau. Ja, das ist jetzt so doch bestimmt so 28 Jahre her oder so, ne?
Ja, in den 90er, schon in den 90er. Ja. Aber ich war immer so beeindruckt, Klaus, auch in deiner politischen Karriere. Du hast nie für eine Freikarte gefragt. Er hat mich immer unterstützt und eine gekauft.
Siehst du, weil ihr mir keine angeboten habt, höchstwahrscheinlich.
Also Geld, da habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Als ich im Tippi gespielt habe, was ist mit Karten?
Ich war immer froh, wenn Klaus gekommen war. Die Bodyguards waren wirklich lecker, muss man das sagen.
Geil, du weißt genau.
Da hast du eine Gemeinsamkeit mit
now
Kim.
Now we're talking. Ja, genau. Ja, da einer war immer ganz besonders nett.
Ja, Na? Ich weiß ganz genau, wer du meinst.
Die waren alle nett und sehr, sehr kompetent.
Und professionell. Die waren wirklich, die waren freundlich, aber das war ganz klar, die haben einen Job zu tun und die haben das gut gemacht.
Ja, ja.
Wo bist du, Kim? Kim sag ich schon, Gail.
Kim, wo bist du?
Kim sitzt hier neben mir.
Ich bin in Schöneberg, ich bin zu Hause.
Du bist zu Hause.
Ich spiele im Moment in der Bar Jede von uns zu. Ich bin natürlich sehr reduziert über was ich mache tagsüber. Ich bleibe zu Hause und ich bin...
Please don't stop the music, ne?
Ganz genau. Ich habe ich hab meinen Spaziergang schon gemacht. Einmal meine Hunde im Park und jetzt Kaffee und Schreibtisch und Please Don't Stop the Music heute Abend. Was natürlich macht wahnsinnig viel Spaß, aber ist sportiv.
Ja, schon. Du bist richtig in Action da. Ja, ja.
Hast du denn jetzt im aktuellen Programm, was du da bringst, auch schon was für Weihnachten dabei? Ein Weihnachtslied?
Now, you know, wir haben so viele Disco-Kugel in der Bar, jede von uns. Es glitzt und glimmert und ich glaube, das ist es. Ich habe gesagt, dieses Mal, ich habe so viele Weihnachtsshows gemacht.
Ja, eben.
Es ist stimmungsabhebend, es ist zukunftspositiv und ich glaube, das ist mein Botschaft. Ich glaube, das ist die Botschaft von Weihnachten. Sowieso Nächstenliebe, a lot about Nächstenliebe.
Das ist sowieso, das ist das, was das Phänomen von Gail. Du hast eine Stimme, die mich so berührt, aber auch deine Art ist so positiv. Wir haben letzte Woche hatten wir mit Herbert Grönemeyer hier telefoniert. Das war auch das, was mich am meisten eingenommen hat. Dieses, es ist wie es ist, aber es wird alles positiv angenommen und damit wird auch positiv umgegangen. Und das habe ich bei dir auch mal das Gefühl.
Was können wir anders machen? Und das ist, wenn du sagst, Grönemeyer zum Beispiel, wenn ich denke an die Leute, die mich inspirieren als Performers. Und das ist jemand wie Grönemeyer, es ist Springsteen, es ist Bette Midler, you know? Wo ich denke, es gibt ein bestimmter Glamour in der Frau von Bette Midler, aber auch immer eine Bodenständigkeit. Und diese Bodenständigkeit, das ist, wo ich zu Hause bin, das ist, wo die Künstler, die ich liebe, haben immer, wo ich denke, ja, das ist echt. Weil ich glaube, ja, das ist, was ich anbieten kann. Ich komme ursprünglich von Performance Art und das war immer, wir haben immer über den Moment, sei in dem Moment. Und ich denke, ich habe immer gedacht, naja, okay. Und jetzt, ich denke, es ist so wichtig für uns alle. Wir sind immer abgelehnt von Telefon oder Screens oder irgendwo, wo wir müssen, To-Do-Liste, besonders in dieser Jahreszeit. Es gibt natürlich die 900 Dinge, die man machen muss. Und ich denke, okay, Moment, nimm einfach einen Moment, atmen, lass mich für dich singen. Dann machen wir weiter.
Sag mal, wenn du da jetzt gerade zu Hause bist, hast du jetzt gerade gefrühstückt? Oder wann fängt denn so der Tag von einer Bühnenkünstlerin an bei dir?
Viel Proteine. Ich habe ein schönes Frühstück. Ich habe mich ein Frühstücksbowl gemacht. Ein lecker Kaffee von Cynthia Barcomi. Ich habe gerade mein Weihnachtskaffee von Cynthia Barcomi gekauft. Mm.
Ja. Du hast eine Bowl, damit du kein Brot schneiden musst, ne? Weil Brot schneiden und du ist irgendwie, geht nicht.
I mean, jetzt wo... You know, ich habe gelacht, dass ich kann nach all diesen Jahren, Gott sei Dank, ich habe einen Krämer auf meiner Seite, er schneidet das Brot, der Bundeskanzler gesagt hat, das war so peinlich, dass es gibt kein gutes Brot in Ruanda.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Weil das ist seit vor Jahren in meinem Show, habe ich gesagt, you can take a Deutscher, you put them irgendwo auf dieser Welt, atemberaubend schön, Timbuktu, Taj Mahal, Tahiti, die würden sagen, aber es gibt kein gutes Brot. Es ist wahr auch, aber ich habe echt gedacht, ach nee.
Aber unser Kanzler findet doch immer die richtigen Worte, ob er in Brasilien ist oder woanders.
Als ich gesehen habe, diese Stern-Titelbild der Einsame, habe ich gesagt, naja.
Frag dich mal, warum?
Ganz genau. Ganz genau. Oh, Klaus, kannst du nicht Bundeskanzler werden?
Nein, also ich bin noch zu jung dazu, weißt du?
Er ist zu jung. Und er ist einfach auch schon durch mich so ausgelastet. Ja. Ich schlepp den ja wirklich von einem Ding zum anderen jetzt gerade.
Du hast deinen Dienst gemacht.
Genau. Also es wäre auch für alle...
Aber Kim, was ist mit dir?
Auf gar keinen Fall.
Frauen vor,
aber ich glaube, ich werde zu emotional für das Business.
Aber vielleicht ist es genau, was wir brauchen. Weil, weißt du, ich habe meine beste Freundin, sie ist Spandauerin und sie hat mir irgendwann ein T-Shirt gegeben, das sagt, heul doch.
Ja. Heul doch, nö.
You know, maybe, vielleicht ist es manchmal, ich denke, ein bisschen mehr emotionale Ehrlichkeit in die Politik wird auch nicht verkehrt.
Ich finde das so beeindruckend, ja. Gell? Seit wie vielen Jahren ich von dir höre, da bin ich auf Tournee. Ja. Ich hatte gerade Ina Müller in der Sendung, die war ja auch mit Queen Bee, war die ja auch ganz viel auf Tour. Und die hat gesagt, ich konnte es einfach irgendwann nicht mehr. Ja, was ist denn das für dich lästigste auf Tour? Oder anstrengendste, nervigste?
Vielleicht ist es, weil ich Amerikanerin bin. Und ich bin, jetzt mittlerweile bin ich auch Deutsch. Aber nervige Sachen sehe ich nicht. Ich sehe doch, genau, klar, wir können alle sagen, Deutsche Bahn oder shitty Hotels oder auch wie immer. Aber, denn wir kommen in irgendwelcher Ort. Und, I don't know, wir waren in Templin oder irgendwo in Brandenburg. Oder ich war dann neulich in Heilbronn. Und man geht rein in ein Juwelenbuchse von einem Theater.
Ach schön.
Die Leute kommen, stehen auf am Ende und ich denke, es gibt irgendwelche Park oder dann die kommen, oft ist es wirklich Veranstalter, die arbeiten wirklich hart, um ein bisschen Kultur für die Leute, besonders in Orten, wo vielleicht die AfD jetzt ein bisschen stärker ist, und die machen ein Gegenprogramm dafür. Und ich hoffe, dass wir etwas dazu leisten kann. Und dann nachher, wir sprechen mit den Leuten, trinken ein Glas Wein. Und es gibt so viele gute regionale Weine in dieses Land. Mein Gott. Und einfach mit den Leuten ein bisschen plaudern. Und dann ich denke, boah, good job.
Was ich habe. Schön. Schöne schöne Betrachtung von deinem ganzen jahrzehntelang ja schon Engagement und dein Leben.
Jahrzehnte. 7 Dekaden. Das ist Wahnsinn.
Sag mal, das Dinglish ist ja so dein Markenzeichen. Ne? So, das ist unmittelbar mit dir verbunden. Musst du denn heute, wo du jetzt so lange hier in Deutschland lebst, dann auch daran arbeiten oder fließt das einfach so raus?
Das fließt dann natürlich um, wie müde bin ich. Ich glaube, ich sage immer zu Leuten, die ich treffe, die hier neu gekommen sind, ich sage, lern die Sprache erstmal. Weil ich habe das nicht richtig gelernt. So Konjunktiv und so weiter bin ich immer ein bisschen verloren. Aber ich träume auch auf Englisch. Oder es hat zu tun mit, wem ist in meinem Traum? Wer spricht was? Und natürlich, ich bin zusammen mit meinem Mann, mit meinem Bremer seit 30 Jahren. Und manchmal er spricht mit mir auf Englisch und ich antworte ihn auf Deutsch. Das ist auch very crazy.
Das ist gut.
Du, aber man sagt ja ganz oft, ja, der Howard Carpendale, der kann auch mittlerweile schon ganz akzentfrei Deutsch, oder Rudi Carrell, der pflegt das nur, haben sie immer früher gesagt. Aber wenn wir uns privat unterhalten oder du richtig wütend bist oder gerade in Love für wen, für was auch immer bist, das ist schon immer genauso, wie du sprichst. Also ich habe da jetzt keinen Unterschied festgestellt.
Nee, das ist, ich glaube, mit uns alle, ich glaube, wenn man Christoph Waltz in Los Angeles sieht, hat er auch einen Akzent auf sein Englisch. Es ist immer da. Das wird immer doch da. Und auf die andere Seite, deine Frage ist richtig. Natürlich, wenn ich für die Bühne schreibe, weil natürlich es sollte aussehen auf der Bühne, als ob ich das alles gerade ausgedacht habe. Natürlich ist das ein Stück, wie jedes Theaterstück. Ich habe das geschrieben. Und in manchmal, oder in einem Songtext. Ich bin sehr pingelig über welches Wort ist in welcher Sprache. Es hat zu tun mit die Poesie ein bisschen davon oder mit der Melodie davon, und einfach was witziger klingt. Und dass die Leute das verstehen kann. Weil das sind die anderen Dinge. Weil das ist auch, wenn wir spielen in Leipzig oder Dresden oder so, ich muss die Leute immer sagen, ja, ihr würdet das verstehen. Das ist nicht nur Englisch und ihr würdet das nicht verstehen.
Ja, genau. Aber Dinglish hast tatsächlich du kreiert. Oder also die Wortkreation.
Dinglish, Englisch, Deutsch.
Dinglish,
Deutsch,
ja?
Englisch.
Dinglish. Deutsch, Englisch, genau.
Deutsch, Englisch.
Deutsch, Englisch.
Wie Deutsch.
Ja, ich weiß. Aber das hast du kreiert, ne? Also das...
Nein. Das war ein bisschen auf der Not geboren. Ich muss Thomas Hermanns ein großes Dankeschön sagen an dieser, der wunderbare, auch unsere aller Freunde Thomas Hermanns vom Quatsch Comedy Club. Thomas hat, wir haben uns vor 40 Jahren kennengelernt auf ein Tanztheater-Festival in München. Er war ein Praktikant. Ich war auf Tournee mit einem New Yorker Tanztheater-Truppe. Und wir haben uns kennengelernt und dann 10 Jahre später habe ich einen Job hier. Ich war in Berlin und ich habe einen Job für die Fernsehshow Liebe Sünder von Matthias Frings und ich sollte einen Monolog machen, einen Beitrag machen. Ich habe gehört, das ist auf Deutsch. Thomas, wie mag ich das? Und Thomas hat gesagt, we will take your English witzige Sachen, we will deutsch it up, you will learn it auswendig für Musik und dann ist wieder alles gut. Und so ist das gegangen und so war Dinglisch geboren.
Ah, okay.
Also aber Thomas war Not wieder geboren. Schuld. Ja, genau.
Ja, Thomas ist immer schuld. When it comes to comedy, Thomas ist immer schuld.
Ja, ja. Wahnsinn. Wenn ich gerade Klaus anschaue, hast du nicht auch mal ein Lied über Berlin oder über Klaus Wowereit? Bist du da nicht im Bärenkostüm aufgetreten?
Ja, im Bärenkostüm.
Irgendwas war doch immer. Irgendwas dämmert
so. Als ob du einen Traum oder einen LSD-Trip erinnerst. Warst du nicht, Moment mal.
Genau.
Warst du nicht, oder ein ganz, ganz schlimmes Silvesternacht. Warst du nicht in einem Bärenkostüm?
Also das war ein Berlin-Song und ist immer noch ein Berlin-Song und sie hat ein wunderschönes Bärenkostüm da an. Aber Gail und ich, wir haben zusammen ein Duett, also ich habe nicht gesungen, sondern eher gesprochen, auf der Bühne im Comedy-Quatsch-Club zusammen gemacht. Das ist auch legendär.
Happy Hour. Wir haben immer einen Star-Gast gehabt, du warst unsere Star-Gast, das war so eine Art Talkshow, aber wir haben auch dann getan, ich glaube, wir haben Something Stupid gesungen.
Genau.
Und dann haben wir getan von
hervorragenden
Tänze. Und dann wir haben uns geküsst, so war es, so ein bisschen so ein kleiner Putzi. Das war am nächsten Tag erste Seite BZ. So ein bisschen, als ob die geoutet haben als hetero. Wir haben nur gelacht.
Ja, wir haben letztens schon auch über Fake News und Fake Schlagzeilen und so in dieser Richtung auch gesprochen. Ach, guck.
Das war aber echt. So ist es.
I love you.
So. Robbie Williams hier. Ja.
Du hast ihn zum Singen gebracht, das versuche ich ja schon die ganze Zeit, es wird mir nicht gelingen, merke ich.
Ja, das wird auch das letzte Mal gewesen sein.
Aber sagen wir, das Sprechgesang ist sehr, sehr toll.
Na, muss ich auch sagen, ja. Wunderbar, hat viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, wie es immer mit dir viel Spaß macht.
Ja, auch jetzt, Gail, man hat so das Gefühl, ach komm doch mit, noch in meinen Nachmittag, komm doch noch mit in den Abend, mit. Wirklich, wie gesagt, also ich habe dir, glaube ich, auch mal in irgendeinem Gästebuch geschrieben, bitte sei einfach meine beste Freundin.
Ja, das ist so wunderbar, weil das ist, wie gesagt, wenn ich denke an die, you know, wenn ich dich sehe, auch, oh, komm, wenn wir, du bist ein, das ist ein, der von dir in Entschuldigung, in Riverboat.
Hast du gerade 3:09 gesagt?
Man lautet sehr gerne.
Was für eine blöde Kuh, diese Geldhaft. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen?
Ich.
Sorry, ich bin zu oft in Bremen in den letzten 3 Jahren.
Ja. Macht macht überhaupt nichts.
Liebe Gail, wir wünschen dir alles Gute für deine weiteren Auftritte in der Bar Jeder Vernunft und natürlich darüber hinaus. Alles Liebe, alles Gute, eine schöne Adventszeit.
Dankeschön, ihr Lieben. Ich wünsche das auch. Und sagen wir einfach, das ist die Zeit der nächsten Liebe und der Zeit of Peace on Earth. Das wünscht uns alle in diesen nächsten Wochen.
Ja? Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Love.
Peace.
Bye. Love you guys. Bye.
Tschüss.
Ciao.
Alles Liebe, liebe Gail. 3:09. Ich glaube, es hat tack.
Das kann man sich ja mal versprechen.
Natürlich.
Ist ja auch eine Schwester.
Im Grunde genommen sind wir alle. Das ist wirklich bei uns so, bei uns ganzen Talkshows. Jeder fragt immer, warum seid ihr denn alle immer parallel? Das war schon immer so. Freitag, 22 Uhr war der Talkshow-Abend auf allen dritten Programmen. Und wir kennen einander
und
untereinander.
Und die Gäste recyceln sich ja auch. Wenn
ja, wobei
die ein Buch
da haben wir immer
so
Sperren auch, ne? Dass das da, ja, damit sich das jetzt nicht immer so sehr schnell wiederholt. Aber wir untereinander, wir sind alle, wir gönnen einander auch so. Und wenn wir eine Spitzenquote haben, dann schreibt das der eine oder dem anderen. Mhm. Und die Chefin von der NDR Talkshow, die war auch unsere Chefin, die war früher bei Markus Lanz, dann habe ich die mit nach Leipzig geholt. Und wir sind Freundinnen und das finde ich schon echt schön, dass man da so in dieser Talklandschaft sagt, was, der Grönemeyer war bei euch? Die haben ja echt manchmal, also auch 3:09 hat ja Hammergäste auch teilweise.
Ja, das sind ja auch Formate. Ich finde ja, kleine Kritik, es sind aus meiner Sicht immer ein bisschen zu viel Gäste, weil dadurch...
Finde ich auch.
Nicht? Ja. Weil dadurch ist zu wenig Zeit für jeden Einzelnen.
Finde ich auch.
Oft
und wie
gibt's
oft
ja mal
sag
so Pross,
ich mich,
aber...
oder höre ich mich sagen, ach Mensch, schade, hätte ich gerne noch... Das finde ich doof. Also ich bin auch sehr dafür, dass man statt 7 6 Gäste macht. Wir haben ja immer so eine Viertelstunde... 18 Minuten so pro Gast. Und das trägt. Unsere Gäste tragen die Gespräche und die miteinander, die verkreuzen sich und so. Oder kreuzen sich. Das finde ich auch, bin ich auch deiner Meinung. Manchmal haben wir aber Chefs, die sagen, nee, das muss. Ah ja.
Mhm.
Ja. Ja. So. Jetzt lassen wir mal hier mal kurz ein bisschen Ruhe einkehren. Ne? Oder hast du schon eine Idee?
Wir waren in Hamburg.
Wir waren in Hamburg!
In Hamburg sind die Nächte lang.
Ja, unsere war auch lang.
Ja, im genau. Zug. Also einerseits muss man ja auch mal loben, weil wir ja positiv sein wollen. Ja. Die Bahn war relativ pünktlich. Ne?
Also und in beiden ganz, Fällen.
Ja,
hin, also und zurück. Hin und zurück.
Oder? Da können wir gar nicht meckern. Das ist, und man soll es auch mal sagen, dass das nicht immer so ist, dass die Wartezeiten haben.
Ja, nee, wobei ich gehöre auch nicht zu den Bahnbäschern. Also das bringt ja auch nichts.
Nur ist nicht klar, die Strecke nach Hamburg ist jetzt deutlich länger geworden, weil die da umbauen. Hoffentlich wird das ja auch mal fertig. Aber es ging, ne?
Ja. Und wir waren da, wo wir waren, was wir gemacht haben, dürfen wir sagen. Haben wir
das
gefragt.
Das dürfen wir sagen, ja.
Ja, wir waren bei Kai Pflaume, bei Wer weiß denn sowas?
Wer weiß denn sowas, ja.
Und wir waren beide nicht in einem Team.
Das ist ja systemimmanent, ne? Mhm. Die haben ja zwei, die immer das machen.
Genau, Wotan und Bernhard Hoecker. Und dann teilt man sich auf die beiden auf und dann wünscht man sich Glück und dann hat man es oder hat man es nicht. Sagt man, dass es mit richtig tiefem, fundiertem Wissen auch ein bisschen was zu tun hat, aber nicht nur.
Also Wissen kann nicht schaden, aber es ist doch sind meistens Fragen, die ja doch also wirklich fremd sind. Ne? Also,
ja, stimmt.
Ja, man wundert sich, wie man überhaupt auf die Frage kommt, aber die Antworten sind noch interessanter.
Die Antwortmöglichkeiten, ja.
Die sind noch interessanter. Also ein schönes Format, sehr erfolgreich.
Mhm.
Und sehr beliebt eben beim Publikum. Tolle Einschaltquoten.
Am 15. Dezember sind wir dran.
Ja.
Ich habe nicht geahnt, dass ich mich durchringen könnte, dieses Datum zu nennen, aber ich habe es jetzt getan.
Ja, und guckt dann
euch das an.
Werden wir
dann werdet
drüber
ihr wissen,
reden,
warum,
danach.
Warum ich auf einmal nicht mehr da bin. In irgendeinem Exil.
Aber
ich bliebe auch dabei. So. Na, ja.
Hatten wir auch alles gehabt.
Haben wir alles gehabt. Einer unserer Kollegen hat auch gefragt, ob ich denn wieder auf Männersuche gegangen bin im Zug. Das fand ich schon ein bisschen frech, ne? Das ist ja so, als wäre ich hier. Weil
da war diesmal nichts
gar
dabei,
nichts war,
oder? Ein paar Männer waren da schon noch da. Neben dir saß jemand. Aber das war nicht zur Kontaktaufnahme, ne?
Es war nicht zur Kontaktaufnahme, weil die haben, entweder haben die alle laut gehustet, laut genießt, laut telefoniert, laut auf ihren Tastaturen rumgekloppt.
Im Aussteigen, da hat mir ein junger Mann hat mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt mit einem Text drauf. Und hat gesagt, sie müssen ja auch ihre Privatsphäre haben, deshalb hat er sich nicht getraut, mich anzusprechen, aber er hat sich bedankt für mein Outing damals, das hat ihm auch geholfen gehabt und es war ganz süß und ganz lieb, so auf so einer Visitenkarte wirklich raufgeschrieben, danke für das, was Sie damals gemacht haben, es hat ihm unheimlich geholfen und dafür hat er sich bedankt, wollte mich aber nicht direkt ansprechen, weil er dachte, auch ich habe ja eine Privatsphäre und die wollte er respektieren und hat mir dann beim Aussteigen entspannt oder die Karte gegeben.
Das habe ich noch gesehen, dass sich da jemand angesprochen hat. Oh, das finde ich aber toll.
Das war ganz lieb.
Also Art und Weise zum einen und den Inhalt natürlich noch um. Aber das freut mich sehr. Finde ich sehr, sehr schön, dass er sich das auch getraut hat, dass er auch die Gelegenheit genutzt hat. Ja, das, weil ich glaube, dass dich das selber auch immer noch freut. Ne?
Freut mich sehr.
Die anderen denken wahrscheinlich, ach nee, belästigen wir. Quatsch, im Gegenteil. Ich finde das auch eine richtig schöne, anerkennende Geste. Toll.
Ja, also insofern hatten wir einen wunderschönen Ausflug nach Hamburg und sind auch wieder gut nach Berlin zurückgekehrt und
freuen uns
stellen
auf
uns
den
neuen Herausforderungen. Ne?
Nicht. So. Ja, aber machen wir einfach weiter, ne?
Ja, wir haben ja immer den Versuch, auch ernste Themen anzusprechen. Ein ernstes Thema, was auch aktuell ist und sicherlich noch aktuell bleiben wird, ist auch die Frage Thema Wehrpflicht, Bundeswehr. Ja. Wie stellt sich die Bundeswehr in den nächsten Jahrzehnten auf? Wie kann der Bedarf an Soldatinnen und Soldaten gedeckt werden? Da kam ja dann einige auf dieses abstruse Losverfahren. Das ist ja nur Gott sei Dank gestoppt worden. Aber insgesamt, wie geht es weiter mit der Bundeswehr? Ist ein aktuelles Thema und beschäftigt ja die Betroffenen, klar, die junge Generation, die 18-Jährigen jetzt, aber uns alle.
Alle, genau. Frauen, Männer, junge, alte, also es ist jetzt wirklich ja eine riesen Veränderung, glaube ich, jetzt in sich. 2011 ist in Deutschland ja die Wehrpflicht ausgesetzt worden, aber nicht abgeschafft worden. Mhm. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und jetzt geht es ja darum, ob die Leute vielleicht so eine Art Grundwehrdienst leisten müssen, ja, und ob das jetzt, wie freiwillig das sein wird, und das soll aber auch wie früher dann auch die Möglichkeit bestehen im zivilen Bereich, also in der, was hatten wir denn da alles?
Zivildienst.
Ja, Zivildienst halt, ja, allgemein.
Ersatzdienst.
Genau, also Ersatzdienst, das Wort habe ich gesucht. Also das ist auch eine harte Diskussion, ne, jetzt hier gerade, also auch in meinen privaten Umfeld. Wie, wärst du denn, als Berliner, aber wärst du denn damals auch gegangen?
Also ich durfte ja gar nicht.
Genau, ne? Sage so, ich das, als Berliner, aber wärst du?
Es sind
du?
Ja viele von Westdeutschland gekommen nach Berlin, die genau. Dann wehrpflichtig gewesen wären und haben dann den Weg nach Berlin gefunden. Das war ja noch zu den alten Zeiten gang und gäbe. Ich weiß das gar nicht, wenn ich gezogen worden wäre, ich wäre sicherlich gegangen, also ich kann nicht sagen, dass ich automatisch Kriegsdienstverweigerer gewesen wäre. Aber jetzt haben wir ja die Situation, dass dies freiwillig ist, was ich im Prinzip richtig finde. Mhm. Aber die Zahl der Freiwilligen ist nicht so hoch, wie der Bedarf errechnet wird. Und dementsprechend ist jetzt die Debatte, wie kann man den auffüllen, dadurch, dass man die Bundeswehr attraktiver macht, dass da viele freiwillig und gerne hingehen. Ich finde aber, das ist eine zu kurz gegriffene Diskussion. Man müsste eigentlich ja mal diskutieren, wie soll denn die Bundeswehr im Jahr 2040 aussehen? Wir kaufen wie blöd Panzer und das alte Equipment, was vielleicht in einer modernen Kriegsführung oder Verteidigungsführung dann in 20 Jahren ganz anders sein wird. Und darauf müsste man sich mal vorbereiten. Wir werden ja sicherlich einen ganz technologischen Krieg haben, wenn er denn käme, nämlich beispielsweise, dass man versucht, die ganze Infrastruktur lahmzulegen durch KI und Eingriffe in die Versorgungssysteme per Computer. Das ist ja was ganz anderes als so die herkömmlichen Kriege, die wir aus der Vergangenheit so kannten. Und das muss man mal diskutieren an erster Stelle. Wie soll die Bundeswehr eigentlich aussehen?
Aber ist das nicht schon auch, ist das nicht schon längst eingetreten, diese moderne Veränderung? Ich frage mich sowieso, wo ist die Infrastruktur oder wo auch die Kosten? Das verursacht ja auch wahnsinnig viel Kosten, Leute auszubilden. Hat die Bundeswehr das überhaupt? Also haben die Möglichkeit auszubilden? Also die können ja eigentlich fast, das ist ja so ein Paradoxum, die können ja fast froh sein, dass sich dann gar nicht so viele gemeldet haben.
Deshalb dringet ja Pistorius nur bedingt, weil die können die gar nicht unterbringen. Die sind ja Standorte aufgegeben worden. Jetzt ist mal wieder dabei, da wo noch nicht bebaut ist, das wieder zurückzunehmen und nicht Vergaben zu machen. Da gibt es jetzt schon Streit mit Kommunen, die da schon Pläne hatten für Industriegebiete, Gewerbegebiete. Und auf einmal sagt die Bundeswehr oder die Bundesregierung, nee, das behalten wir jetzt doch lieber als Vorsorge. Das sind ja alles Dinge, die da so ein Rad Schwanz hinter sich herziehen, auch die Bürokratie aufzubauen, um so eine Musterung flächendeckend durchzuführen, die gibt es ja gar nicht mehr. So, das ist alles hochkompliziert, aber wie gesagt, für mich ist manchmal so der Eindruck da, es muss ja schnell passieren, weil ja alle sagen, wir müssen ja bis 27 dann die Wehrfähigkeit haben. Ich hoffe erstmal noch ganz stark, dass dieser europäische Konflikt, den wir da haben zwischen Russland und der Ukraine, friedlich beendet wird. Aber klar, wie soll die Bundeswehr dastehen? Das ist ein Thema, das uns bleibt.
Das verstehe ich schon, dass das auf jeden Fall so, wie es jetzt ist, nicht reicht. Also zumindest auch im Blick auf Europa. Ich weiß nicht, alle versuchen ja gerade da, sich auch ein bisschen zu erneuern und neu aufzustellen. Also es gibt ja so Pro-Kontra. Ne? Also zum einen denkt man ja auch, dass die Frage der Stärkung der gesellschaftlichen Verantwortung ist, glaube ich, ein großes Thema. Aber gleichzeitig auch ja die Frage, wie sehr kann man den jungen Leuten da, also wenn es jetzt um Freiwilligkeit ja, nein geht, wie sehr kann man den jungen Leuten das tatsächlich nehmen, diese Freiheit? Gerade in diesen Zeiten, die sich ja so stark verändert haben und auch so unsicher sind.
Ja, es wird ja immer bei der Frage Wehrpflicht, auch wenn sie für alle gilt, gibt es ja immer die Verweigerungsmöglichkeit. Das wird nicht genommen werden, das kann auch gar nicht genommen werden. Also wer sagt, aus Gewissensgründen, er kann das ich tun und will es nicht tun, der geht dann in den Ersatzdienst, macht da soziale Arbeit oder was anderes. Das wird es ja immer geben. Aber es ist ja klar, gerade weil ja erstmalig wieder seit vielen Jahrzehnten so eine konkrete Bedrohung ja auch da ist, ist ja so ein Dienst an der Waffe ja auch damit verbunden, dass es auch zum Einsatz kommen könnte. Es ist ja nicht nur eine theoretische Ausbildung, ne, sondern das könnte ja auch konkret sein. Zumal man ja auch den Einsatz der Bundeswehr in anderen Krisengebieten ja auch schon erlebt hat. Das war auch alles immer freiwillig, aber könnte auch zur Gewohnheit werden. So, also deshalb, da muss da vieles passieren und man muss auch mal darüber diskutieren, ob nicht auch Frauen viel stärker Dinge in der Bundeswehr erledigen könnten, ohne dass sie jetzt direkt einen Dienst an der Waffe machen oder an der Front. Das wird sicherlich auch in der Zukunft ganz anders sein als heute. Also da muss man auch in der Gesellschaft eine Sensibilisierung schaffen. Bundeswehr darf kein Fremdkörper sein, darf nicht aus der Sicht der Bevölkerung was Negatives sein, sondern es verteidigt unsere Sicherheit. Und deshalb verdienen die den hohen Respekt von uns allen, weil sie machen es auch stellvertretend für uns. Wie man das machen kann, einen besseren Weg und darüber, das wird diskutiert und da dürfen wir auch gespannt sein.
Über was wir hier reden, ne? Guck mal, das hätte ich, als ich Kind oder Jugendliche war, wär mir das gar nicht in den Kopf gekommen, dass das eines Tages 2025 ein Thema sein wird.
Ja, ich bin ja auch noch groß geworden in einer Zeit, wo durchaus der Kalte Krieg sichtbar war und spürbar war, gerade in einer Stadt wie Berlin oder Westberlin mit dem Geteilten. Die noch älteren Generationen, die können sich noch an die Blockadezeit erinnern. Und dementsprechend gab es ja immer auch Krisensituationen, auch in unserem Leben. Aber es war nie noch mal Krieg in Deutschland. Ja. Und das ist ja ein Glücksmoment. Ja, und da hatte man auch keine Sorge in dem Sinne. Ich hatte keine Sorge gehabt,
eben, das meine ich
dass
nicht.
Ich da in Krieg verwickelt
und
werde.
Und ich bin 69 geboren und das war, glaube ich, auch noch mal so eine Phase, wo so relativ überschaubar, also an Krisen, dass man die aber im Griff hat oder dass man zumindest nicht genau zum Worst Case greifen müsste oder denken müsste. Und die Generation aber jetzt, die kennt gar nichts anderes. Also die wächst mit dieser Unsicherheit so auf, wie wir gar nicht aufgewachsen sind.
Naja, es gab ja auch zu unseren Zeiten auf der ganzen Welt immer Kriege und auch wirklich mit vielen Toten. Mhm. Ja, aber die waren weit weg. Mhm. Ja, und komischerweise haben wir eine andere Betroffenheit, obwohl das genau solche Menschenleben sind, die gleichbedeutend sind, wenn das bei uns näher dran ist, jetzt wie bei der Ukraine, dann haben wir da eine ganz andere Solidarität, wir haben eine ganz andere Aufmerksamkeit. Es bestimmt dann unser Leben auch.
Und wir haben Angst zum ersten Mal.
Da gibt es
natürlich
Angst,
auch
Angst, Befürchtung,
ne?
Ja. Ja, klar, das ist schon da. Und ja, die Zukunftsängste, die addieren sich so. Die sind einerseits, die werden wir in Frieden leben können. Wir haben letztes Mal das Thema Rente gehabt. Wir sind ja schon alt, aber die nächsten Generationen, wenn die alt sind, können die davon leben. Pflege, alles große Themen. Wie geht's in unserem Leben weiter? Und da ist alles unsicher eigentlich. Wer will heute noch prognostizieren, was in 20 Jahren ist? Was kann man mit KI alles machen beispielsweise demnächst?
Ja, gerade mit den neuen Medien und diesen ganzen neuen, was du eben auch gerade erklärt hast, was ja dringend in der Bundeswehr auch entwickelt werden muss. Aber guck mal, so ist die Zukunftsmusik, ich finde ja im Hier und Jetzt, wie Gail ja auch erzählt hat, zu sein, umso wichtiger, dass man sich dessen gerade bewusst wird, dass es hier jetzt gerade schön ist, dass wir beide hier sitzen und heute ist ein schöner Tag, weil wir zusammen einen Podcast machen und so weiter. Aber manchmal gehe ich auch gerne in die Vergangenheit zurück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gail über ihre Anfangszeiten rede, weil mit dem Mikrofon da stehen und singen, haben wir ja auch schon öfter mal drüber gequatscht, dass ich so, wenn die Hitparade zum Beispiel gelaufen ist, da war halt alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also da war die Welt sowas von rund. Da war das Einzige, was vielleicht störte.
Aber wenn du schon in der Hitparade warst, dann wäre doch eigentlich der Weg vorprogrammiert gewesen für eine richtige, allumfassende Gesangskarriere.
Ja, aber dann wäre ich verhungert.
Nein,
du
kannst doch super singen. Also ist da nicht so, dass du die Bühne nicht füllst oder dass du nicht.
Aber es hat besser funktioniert, weißt du? Also man sieht das, man misst das ja alles an Zahlen und so. Also das erste Album hat richtig gut funktioniert und dann war ich so ein bisschen mehr in der Moderation drin und dann hat Dieter Thomas Heck hat dann auch immer zu mir gesagt, wirst du sehen, in Deutschland muss man sich entscheiden und dieses Schubladending, was Gail auch angesprochen hat. Ich muss schon sagen, das ist eigentlich bis heute tatsächlich so ein bisschen der Fall. Hätte ich nie gedacht und war mir auch egal. Dann habe ich mit Patrick Lindner damals das erste Mal so eine 20.15 Uhr Geschichte moderiert und dachte, ah, natürlich, und nächste Woche singe ich beim Heck und das kriegen die schon alle mit, dass ich beides halt liebe. Und das war tatsächlich nicht so der Fall. Mhm. Und dann musste ich mich irgendwann, oder habe ich mich einfach irgendwann entschieden, aber die Musik hat mich halt nie losgelassen.
Ja, aber da gibt es ja auch andere Beispiele, beispielsweise Barbara Schöneberger, die singt auch, ne?
Also, ja, aber die macht das auch so, wie, also die würde jetzt auch nicht wirklich von großartigen Plattenverkaufserfolgen sprechen. Mhm. Aber wir beide machen das halt, weil wir es, also ich würde jetzt einfach mal sagen, können und weil wir es richtig gerne machen. Ja. Und weil es eine Art der Kommunikation ist, wie wir sie lieben. Und das ist auch Entertainment halt einfach. Ne?
Ja, ja, das ist aber, da hat Gehl ja auch recht, in Amerika gehört zur Grundausbildung, auch bei Schauspielern, ja auch Musical beispielsweise. Ja. Musical gehen wir gerne hin, auch in Deutschland, aber die Ausbildung ist nicht so wie in Amerika. Da, die können aus einem ganz anderen Reservoir schöpfen dafür ihr Casting. Hier bist du zufrieden, wenn du etliche hast, die alles können, tanzen, Schauspielern.
Das ist so, auch, weißt du, damals, ich wollte... Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen. Ich wollte immer, dass Dieter Thomas Heck mich in der Hitparade ansagt und auf einmal war es Uwe Hübner. Und dann habe ich da so einen Reality-Check auch gehabt. Das war gar nicht mehr so. Ich saß da nicht mehr in meinem Frotti-Schlafanzug und hatte den Kakao von einer Oma in der Hand. Es war auf einmal eine ganz andere Welt und es war nicht Dieter Thomas Heck. Es war Uwe Hübner, der sagt, ich bin stolz auf unsere Freundschaft. Und ich dachte,
Ist aber bis heute geblieben, wie wir wissen.
Aber wir kennen uns gar nicht.
Nee?
So richtig, nee. Also eigentlich gar nicht. Aber das war dann halt, ich war so stolz, dass ich da war und habe mich so gefreut, dass der mich so nett ansagte. Aber ich habe da nichts von gefühlt, so wie ich es mir damals in meinem Frotti-Schlafanzug vorgestellt habe. Und aber trotzdem hat mich das Singen einfach nie losgelassen und ich habe mich immer wieder, oh, guck mal jetzt, wo ich meine, bei Zarella bin ich aufgetreten mit einer riesigen Windmaschine, bei Silbereisen auch. Also das werde ich auch weiterhin so machen. Mhm. Aber ich werde auch klein, also meine Konzertchen machen und sowas alles, aber ich glaube, hauptsächlich ist es eben die Moderatorin.
Bereust du es, dass du nicht so eine klassische Ausbildung gemacht hast für Gesang?
Habe ich tatsächlich nie.
Mhm.
Nö.
Bereust du nicht?
Nö. Ich finde das eher spannend, dass ich jetzt so langsam hinter das Geheimnis komme. Ach, so macht man das. So singt man in den hohen Lagen.
Im Schrank, durch
den Schlauch blubbern und so, ne? Und ich kann immer noch eine riesige, hier Steffi Irmen, die Amme in Berlin spielt, ne? Da lege ich mich nieder, wenn die den. Ich habe ja auf dieser Star Edition von Peter und Ulf, von Romeo und Julia, durfte ich ja ein Lied von der Amme singen. Und dann denke ich, mein Gott, wie die diesen Ton da hält. Ja, da kann ich voller Bewunderung sein bei den Leuten, die es wirklich gelernt haben.
Mhm.
Und ich kann halt von allem etwas.
Und das hervorragend.
Und das auch gar nicht so schlecht.
Ja. Nicht wahr? Also da kannst du stolz drauf sein.
Ansonsten schummelt man sich so durch.
Ach, da kannst du stolz drauf sein. Und wir brauchen so Multitalente, finde ich.
Danke
auch super.
Die Frage der Woche.
Na, wir haben noch die Frage der Woche.
Ach Mensch,
ohne die
kann man uns ja gar nicht mehr auf die Straße schicken.
Wenn du einen Tag mit einer beliebigen Person verbringen könntest, wer wäre das und was würdet ihr tun?
Herbert Grönemeyer.
Was ihr tun würdet, können wir uns denn vorstellen. Ja, aber ins Café Käse gehen.
Aber ich würde wahnsinnig gerne Tina Turner, Barbara Streisand, Bette Midler an einem Tisch haben. Ist das zu viel verlangt gerade?
Nee, also Tina Turner ist ja zumindest schon mal tot.
Ja, ich weiß. Es ist ja auch ein relativ unwahrscheinlicher Gedanke, dass ich mit Herbert Grönemeyer am Kaffeekäse sitze. Und du?
Das ist eine gute Frage.
Ich kann ja noch mal erzählen. Denk mal noch nach. Aber Bette Midler und das, was Gail ja auch angesprochen hat, das sind alles so Macherinnen und so lebenslustvolle Frauen. Herrlich. Ich glaube, auch so nicht neidische, supportende, witzige, laute wie leise Frauen. Ich glaube, du hast einen guten Nachmittag mit denen oder eine gute Nacht.
Mhm.
Und du, hast jetzt schon eine Idee?
Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke noch,
du bist aber nächsten... auch allen schon begegnet.
Nee, ich bin noch nicht allen begegnet. Nein, nein, nein. Und außerdem, so einen ganzen Tag ist ja auch etwas Besonderes. Ja. Na, ich denke mal nach. Ich sag's dann in der nächsten
Okay, ich merke mir
Ausgabe.
Das.
Genau, merkt
ihr das. Ich merke es mir. Kannst ja, okay.
Ja?
Gut, da könnt ihr ja auch mal drüber nachdenken. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden.
Ein Tipp.
Ach so, ein Tipp. Oder eben, mit wem würdet ihr denn gerne mal einen Tag verbringen?
Sehr schön.
Wir sehen uns und hören uns Also wir hören uns hier nächste Woche, aber wir können uns auch sehen am 28.12. hier beim
RBB. In der Dachlounge, genau. In der 14. Etage über den Dächern von Berlin.
Mit ja, das einem Live, mega Ausblick hier.
Live-Podcast ja. Und wir werden bestimmt das Jahr auch Revue passieren lassen.
Ja, so einen kleinen Jahresrückblick machen.
Nee, können wir dann schon mal.
Also ein paar Highlights.
Und du hast versprochen, dass eine gute Sängerin kommt.
Ja, ich werde ein Lied singen. Ich muss jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, ich bin eine gute Sängerin. Ach du Hase. Es war schön mit dir.
Ja, alles Liebe Hab's für gut. euch. Schöne ciao, ciao. Adventszeit.
Ja, tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Score Snacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.